Bevor es weitergeht mit Talking Basketball hier, etwas Werbung. Weihnachten steht vor der Tür und das ist ja wie immer verbunden mit dem vorweihnachtlichen Stress. Umso wichtiger ist es, in diesen Zeiten doch erholsam Schlaf zu bekommen für dich und für deine Liebsten. Denn das ist doch eigentlich das schönste Geschenk. Und ich habe da etwas für euch. Das Recovery Pillow von Black Roll. Endlich wieder gesunder Schlaf und nicht nur im Weihnachtsstress, natürlich auch danach. Dieses Kopfkissen ist der absolute Gamechanger, denn er unterstützt den Kopf, die Halswirbelsäule und den Nacken. Deine Verspannungen verringern sich spürbar. Dazu hat dieses ergonomische Nackenstützkissen eine optimale Größe, nicht nur für zu Hause, sondern auch, wenn ihr unterwegs seid. Was bedeutet das also? Weniger Stress, mehr Schlaf. Endlich kannst du nachts durchschlafen und hast dadurch eine größere Leistungsfähigkeit nach dem Motto »Stille Nacht, starker Tag«. Wollt ihr das Kissen Made in Germany ausprobieren? Kein Problem, wie wäre es mit 90 Nächte Probeschlafen? Mittlerweile haben sich mehr als 850.000 Menschen bereits für das Recovery Pillow entschieden. Wartet nicht mit der Bestellung, denn ihr bekommt ein Recovery Pillow inklusive Kissenbezug und ein Travel Bag. Aber schaut auch gerne mal bei www.blackroll.com im Shop um. Der exklusive Rabattcode für die Hörerschaft von Talking Basketball lautet Talking10. Und schon bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Und denkt daran, do it your health.
Ein herzliches Hallo, hier sind wieder Stefan Koch und Olli Rutschke beim Podcast Talking Basketball. Stefan, ich grüße dich.
Hallihallo Olli, ich grüße dich auch.
Und ich darf sagen, tada, Folge 60.
Ja, unfassbar. Tada, Folge 60.
Ja, unfassbar, 60 Mal Talking Basketball. Gratuliere dir dazu.
Dankeschön. Dankeschön. Ich dir auch. Die Frage ist ja, für wen war das schwerer, den anderen von uns zu ertragen in den bisherigen 59 Folgen? Da gibt es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Meinungen.
Ja, aber ich glaube, das haben wir schon ganz gut gemacht. Es hören ja auch einige zu und ein Gruß nach draußen, dass ihr so vertrauenswürdig seid, uns weiter zuhört und wenn ihr Meinungen habt, schreibt zu uns gerne. Und ich muss ja sagen, Stefan, da gibt es etwas, was irgendwie so von alleine läuft, dieses berühmte Kochbuch. Also, unfassbar, da gibt es schon einige Stimmen. Wir fragen ja immer ganz gerne etwas zum Lokulischen bei den ganzen Spielern und Trainern, die irgendwelche tollen Rezepte haben, selber kochen, Oma kocht, keine Ahnung, und wir mal drüber reden und mal gucken, vielleicht machen wir ja mal ein Kochbuch.
Also es gibt auf jeden Fall einen unserer Stammhörer, ganz liebe Grüße an Markus in Göttingen, der gesagt hat, wenn wir ein Kochbuch rausbringen, dann stellt er mal ruckzuck 10 vorab. Die Frage ist natürlich, bei 10 lohnt sich das nicht wirklich. Also wenn es noch andere gibt, die die Rezepte unserer Basketballgrößen gerne nachkochen würden, lasst uns mal irgendwie wissen, wenn wir auf eine entsprechende Zahl an Vorbestellungen kämen, dass das Sinn machen könnte, würden wir uns dann vielleicht mit diesem Projekt befassen. So kann man sagen, Olli, oder?
Perfekt. Lust hätten wir schon, aber wie gesagt, so für 10 Ausgaben, weiß nicht. Da müssen schon mehr kommen. Aber warten wir mal ab, schreibt uns, geht mal auf unsere Website talking-basketball.de, da gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr uns schreiben und dann gucken wir mal, was wir da anstellen. Vielleicht machen wir ja auch so eine Tournee und kochen irgendwo mit Basketballern, ich weiß es nicht, was man da alles machen kann auf der Bühne, aber ob die uns alle auch noch auf der Bühne sehen wollen beim Kochen, wer weiß das schon. So, was haben wir denn heute für einen Gast? Was sagen wir denn, ohne dass wir was verraten?
Wir können ja nie etwas sagen, ohne was zu verraten. Wir machen ja immer Andeutungen. Die im Basketball sich auskennen, ja, der Mann ist jemand, der sehr viel gewonnen hat, so wie letzte Woche auch. Und jemand, der mit dem Mann, den wir letzte Woche hatten, viel gemeinsam gewonnen hat. Beide sind 5-mal deutscher Meister geworden, 4-mal sind sie zusammen geworden. Ja, unser Gast letzte Woche hat Bamberg als seine zweite Heimat bezeichnet. Ich würde erwarten, dass unser heutiger Gast das Wort zweite streichen würde bei sich. Aber das können wir alles noch klären.
Und der letzte Gast in anderen Abführungen, der hat was gewonnen, einen Titel. Und der heutige Gast auch.
Hat auch in der
Vergangenheit. Nicht den gleichen Titel.
Nein, hat auch in der vergangenen Saison einen Titel gewonnen und war auch an einem zweiten relativ dicht dran. Also jetzt haben wir, glaube ich, genug, genug geplubbert.
Stell die Frage der Fragen, bitte.
Die Frage der Fragen. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Den habe ich tatsächlich, ja.
Und den musst du uns auch verraten.
Anselm.
Anselm.
Anselm, ein schöner, aber seltener zweiter Vorname.
Ich kenne keinen Menschen, der Anselm heißt. Auch keinen Prominenten, den man... Anselm, okay.
Der Name kommt von meinem Uropa. Und ja, den habe ich damals halt bekommen. War natürlich für mich in der Jugend auch immer ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt nennen möchte. Mittlerweile bin ich im Alter angekommen, da ist es ja jetzt nicht mehr so schlimm. Von daher.
Genau. Und, ja. bei uns wird ja auch so investigativ nachgefragt nach dem zweiten Vornamen, dass du ihn nicht hättest verheimlichen können. Zumal er auch in deinem Wikipedia-Profil steht. So, und jetzt darfst du aber sagen, mit vollem Namen, wer du bist.
Ich bin Carsten Tadda.
Vollem Namen, mit vollem Namen.
Carsten Anselm Tadda.
Geht doch mit mir.
34 Jahre alt und aus Bamberg.
So, und ich habe eben noch ein paar Nudeln gegessen. Das ist uninteressant eigentlich. Und da habe ich mir überlegt, ich bin immer so gerne so ein Sprachforscher. Woher kommt dieser Name, dieser Nachname Tadda? Hast du dich mal mit beschäftigt?
Ich hatte mal meinen Opa gefragt, wo der herkam. Er meinte, er kommt aus dem Preußischen. Aber die Tiefe ist mir verwehrt.
Tada, habe ich noch nie gehört. Was da auch hinterstecken könnte, welchen Sinn der haben könnte, weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Aber wir wollen jetzt auch keine Namensforschung betreiben.
Warum nicht?
Oder doch?
Wir haben es ja dann, ja, no jokes with names, aber so immer, wenn der Carsten reinkommt, alle sagen, tada, ist das schon auch schön. Ne? Ist ja mal positiv. Ne? Ist ja auch was Feines. Ne? Und so haben wir heute auch angefangen.
Genau.
Carsten Anselm Tadda, du bist wieder zurück in Bamberg. Was bedeutet für dich Heimat?
Ja, Heimat ist im Prinzip was für mich, wo die Familie ist, wo man sich wohlfühlt, wo man aufgewachsen ist. Das ist für mich die Heimat.
Was sind denn die besten Charaktereigenschaften eines Oberfranken?
Boah, da müsste ihr eigentlich mich nicht fragen, weil ich bin Oberfranke. Das müsste eigentlich andere bewerten, was Oberfranken, was die Charaktereigenschaften sind. Ich glaube, sie sind alle ein bisschen scharf, würde ich mal sagen.
Es geht um gute Charaktereigenschaften, danach hat er gefragt. Da wird es jetzt ganz schön dünn für dich.
Ja, dann, keine Ahnung. Ich meine, ich will nicht eitel sein und mich irgendwie hier positiv hinstellen. Wie würdet ihr mich denn charakterlich denn beschreiben? Nicht als Oberfranke.
Naja, jetzt mal weg vom Sport. Ja, so gut kennen wir dich. Wir wollen dich erstmal kennenlernen. Stell doch die Frage nochmal bitte am Ende, ja?
Okay, machen wir.
Weil jetzt würde Stefan natürlich sagen, und sportlich und hier und da und Führungskraft und keine Ahnung, Motivator. Aber es hatte erstmal mit dem Franken an sich nichts zu tun, ne?
Also ich kann auch nicht sagen, der Franke ist so. Ich kann sagen, wie ich Carsten kennengelernt habe.
Ja, du kennst ihn ja ganz gut.
Ja, also als erstmal sehr, sehr teamorientiert, ich glaube, ein toller Mitspieler und Mannschaftskamerad, dem die Gruppe sehr viel bedeutet und der auch bereit ist, sich für den Erfolg der Gruppe zurückzunehmen. Ich glaube, dass er ein sehr ehrlicher Typ ist und dass er einen großen Ehrgeiz und ein großes Kämpferherz hat.
Da stellt sich die Frage, haben das alle Oberfranken?
Genau, das ist die Frage, die sich dann stellt, genau. Und das
kann
ich auch nicht beurteilen.
Ich glaube, dass jeder Charakter einfach anders ist oder jeder Mensch. Ich glaube, man kann jetzt den Oberfranken nicht über über Kamm scheren, genau. Deswegen ist es schwer einzuschätzen, da die Charaktereigenschaften eines Oberfranken zu benennen.
Ich könnte es ja noch komplizierter machen. Was ist denn der Unterschied zwischen den Oberfranken und den Mittelfranken?
Naja, im Endeffekt ist es die Grenze, was den Unterschied macht.
Das Geografische, genau. Auch eine gute
Antwort. Ja, wahrscheinlich, ja.
Eine gute Antwort. Bier oder Wein? Weil die Franken
haben
beides irgendwie in ihrem Portfolio. Ne?
Ja, im Endeffekt, ja. Unterfranken, die Würzburger Ecke, ist ja ein bisschen eine Weingegend, wo wir Bamberger eigentlich ja mehr die Biergegend sind. Aber ich trinke eigentlich beides mal gerne, ein Gläschen Rotwein oder mal ein Bier am Abend. Ich meine, für uns Deutsche gehört es ja eher dann zum Grundnahrungsmittel als jetzt irgendwie als alkoholisches Getränk.
Genau, und was schon eben das angedeutet haben mit dem Lokulischen, das ziehen wir jetzt mal ein bisschen vor. Du als Franke, was ist denn das, was du da am liebsten isst und magst und kannst du es auch kochen?
Ja, ich meine, ich werde ja immer belächelt, wenn ich sage, ich esse Brotzeit am Abend. Speziell, wenn ich das meinen amerikanischen Mitspielern erzähle, dass es bei mir dann eine kalte Speise am Abend gibt. Total unvorstellbar. Kochen, ja, ich meine, ich war jetzt ein Jahr alleine gewesen, habe ich mir natürlich die ein oder andere Mahlzeit auch selber gekocht. Aber ich gehe auch gerne essen. Deswegen, ich bin jetzt kein Begnadeter, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen meine Frau machen muss, ist mir
Und
da.
die fränkische Küche, ist das was, was du gerne zu dir nimmst und auch mal selber zubereitest?
Ja, die Küche ist im Endeffekt deftig oder Achse. Bin ich eigentlich.
Carsten, wir haben gerade ein Tonproblem und ich glaube, es liegt daran, dass du deine Hand hinterm Kopf hast.
Ach so, okay, dann ich
Okay.
setze mich mal gerade hin.
Ich glaube, jetzt ist es
Ja,
besser, Olli.
genau.
Das müsstest du irgendwie schneiden, ne?
Nö, das lassen wir
Nee,
so.
das lassen wir so. Ja, auch cool.
Nee, nochmal die Frage. Genau, fränkische Küche, nimmst du es gerne zu dir? Kannst du es zubereiten?
Also die fränkische Küche, ja, ich meine, wenn ich im Sommer hier bin, gehe ich schon gerne mal fränkisch essen, aber was das Kochen angeht, da bin ich ganz weit von entfernt. Weil das besteht ja im Endeffekt aus was Deftigen mit Klößen und dann Braten dazu. Und da bin ich absolut weit, weit entfernt von selber kochen.
Und dann, bevor wir dann richtig zum Sportlichen kommen, wie übersetzt man einem Ami in Bonn oder wo auch immer Brotzeit?
Ja, im Endeffekt dann mit Bread and some cheese and yeah,
Das Wort an
some
sich.
butter. Ja, es hört sich ein bisschen langweilig an, wenn man so sich übersetzt, aber ja. Ich meine, dadurch, dass sie es eh nicht kennen, muss man es jetzt auch nicht spektakulär übersetzen, weil sie es wahrscheinlich eh nicht machen würden.
Das stimmt auch wieder.
Stichwort Amerikaner, hast du auch mal versucht, die von einem Rauchbier zu überzeugen?
Habe ich tatsächlich am Anfang in meinem ersten Jahr in Bonn gab es das sogar tatsächlich im Edeka am Telekom Dom, konnte man das Bamberger Rauchbier kaufen. War ich ja selber sehr überrascht und dann später hat mir mein Vater dann auch einen Kasten, gemischten Kasten vom Bamberger Bier mitgebracht. Und da habe ich tatsächlich mal auch meine amerikanischen Freunde mal davon probieren lassen.
Und wie war die Reaktion?
Ja, also ja, ist ja wechselhaft. Ich meine, wer selber mal getrunken hat, weiß, dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt es nicht. Und so, denke ich, war dann auch die Aufteilung. Bei dem einen oder anderen, dem schmeckt es, dem anderen nicht.
Mir haben sie immer in Bamberg gesagt, ab dem vierten schmeckt's. Aber
So ist der Spruch.
so weit bin ich nie gekommen.
Ja,
So
dann
weit bin
müssen
ich
wir
nie
das mal
gekommen.
ausprobieren.
Da haben wir schon wieder ein Date. Ein Saufdate. Carsten, wenn man in Bamberg geboren wird, hat man dann anstatt eines Schnullers einen Basketball in der Wiege?
Könnte man fast denken, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Aber nee, natürlich nicht. Der Schnuller ist immer da. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt an die Geburt meines Sohnes denke, war sein erstes Kuscheltier auch ein Basketball.
Das ist doch
Von
kein
daher.
Tier, das ist doch kein Kuscheltier im Basketball.
Oder wie nennt man das denn? Den Kuscheball,
Kuschel.
sagen wir so.
Come on.
Ja,
Come on.
Entschuldigung.
Kein Teddy, ein Ball.
Ball.
Ein Ball, na klar.
Wow.
Wie schnell bist du dann zum Basketball gekommen?
Ja, wie schnell, ich meine, im
Weil viele
Endeffekt.
deiner Kollegen haben wir oft eher auch gehört, erstmal immer Fußball. Manche haben Leichtathletik gemacht, einige sind geschwommen, aber viele ja gar nicht direkt zum Basketball, ne?
Also ich habe auch, als ich jünger war, natürlich wie jeder der deutsche Junge, denke ich, erstmal Fußball gespielt. Ich denke, das gehört einfach mit dazu und habe aber auch relativ schnell mit Basketball angefangen. Ich glaube, ich war 5 oder 6, als ich dann auch Basketball. Ich meine, trainieren kann man es ja damals noch nicht nennen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir damals, es ging los, dass wir Kuscheltiere in so eine umgedrehte Box werfen mussten.
Kuscheltiere
Also
oder
war.
Bälle? Ist zurück bei
Nein,
deinem
gut,
Sohn.
damals waren es noch Kuscheltiere.
Hättest auch deinem Jungen auch ein Kuscheltier schenken können. Ganz offensichtlich hast du doch die Erfahrung gemacht, dass man das auch in den Korb werfen kann.
Ja.
Hätte ich machen können. Er hat jetzt auch sicherlich ganz viele Kuscheltiere zu Hause, aber der erste Kuschelball war ein Basketball. Ja, nee, und da habe ich dann halt angefangen, habe dann auch noch Tennis gespielt. Also habe im Endeffekt drei Sportarten gleichzeitig gemacht. Und dann kam die heiße Phase in der Schule, wo ich mich dann auch entscheiden musste, in welche Richtung es gehen soll. Und da habe ich tatsächlich als erstes Fußball aufgehört, weil mein Vater damals auch ambitionierter, ich habe damals mit meinem Heimatverein sogar hier in der Regionalliga gespielt. Und dann war ich mit ihm beim Training, habe bei ihm seinen Spielen zugeguckt. Und da war dann einfach ein bisschen mehr der Ehrgeiz dahinter. Und so hat sich das alles dann entwickelt.
Stichwort entwickelt. Du hast dann sehr schnell Schritte gemacht, warst 2008, 2009 Youngster des Jahres, ich glaube in der Pro B mit 19 Punkten im Schnitt. Warum wurde Carsten Tadda dann trotzdem eher ein Defensiv- als ein Offensivspezialist?
Ja, ich meine, am Ende des Tages musste ich eine Rolle finden oder eine Nische, die in der Bundesliga gebraucht wurde. Und meine Verteidigung war damals auch schon da gewesen. Die Offensive war einfach, es war beides mehr oder weniger vorhanden. Aber im Erstligakader waren dann genug Spieler da, die genug Firepower hatten. Und dann hat der Trainer einfach gemerkt, dass ich auch defensive Qualitäten habe. Und so habe ich dann meine Nische und meine Rolle in der Mannschaft gefunden und habe mich dann da ja, ich denke, bis heute noch drin gefunden.
Was ich mich mal frage, das haben wir hier noch gar nicht besprochen, aber da bist du ja nicht der Einzige. Es gibt ja auch Leute, die das vielleicht auch hören, die nicht so basketballspezifisch es drauf haben. Es gibt ja auch so Doppellizenzen. Du hast dann in Breitengüßbach gespielt, aber später auch dann in Bamberg. Was ist denn das für ein Unterschied, wenn du dann auf einmal von der einen in die andere gehst? Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft dann so eine Woche ab? Bei den einen bist du dann vielleicht der Beste, bei den anderen bist du vielleicht nur einer da hinten dran. Ist man da ganz demütig und sagt, oh, jetzt darf ich wieder bei den großen Profis mitspielen. Wie sieht so eine Woche aus, auch mit diesen Trainingszeiten und so weiter?
Ja, das wird ja im Endeffekt dann von den Coaches untereinander abgestimmt, wie, wo, wann ich dann im Training sein soll. Natürlich war es im Endeffekt damals Wolfgang Heider noch als Manager in Bamberg, dem war es extrem wichtig, als junger Spieler so viele Spiele wie möglich zu haben. Mein Hauptfokus lag natürlich auf der zweiten Liga, weil ich dann noch nicht sicher war, wie viele Minuten ich in der ersten Liga bekommen werde. Und für mich war es einfach wichtig, in der zweiten Liga zu zeigen, was ich für Qualitäten habe und dass ich auch in der zweiten Liga dominieren kann. Und ich denke, das habe ich da bewiesen und das war dann im Prinzip dann am Ende die Belohnung, dass ich da auch in der ersten Liga spielen konnte. Und das Erstligatraining habe ich im Endeffekt genutzt, um zu lernen, mir Sachen abzuschauen und ja, mich da ein bisschen mit den Profis natürlich auch ein bisschen zu messen. Um das Ganze dann auch wieder mit in die zweite Liga zu nehmen und da dann anzuwenden.
Das ist dann manchmal nicht auch ein Problem, wenn du dann wieder zurück musstest in die zweite Liga, wo du doch gerade bei den Großen warst.
Ja, es gab natürlich im Endeffekt Probleme, wo du dann denkst, okay, das wird jetzt ein Selbstläufer oder man kann das ein bisschen Larifari nehmen. Aber ich denke, meine Trainer haben damals einen guten Job gemacht, um mir dann auch mal in den Allerwertesten zu treten und zu sagen, hier läuft es nicht so, sondern du musst trotzdem weiter als Vorbild agieren und hart arbeiten. Und ich denke, das hat mir extrem gut, viel geholfen auch.
Hattest du eigentlich einen Plan B?
Ja, ich meine, ich habe natürlich mein Fachabitur noch nebenher laufen gehabt, aber war dann im Endeffekt auch schon Nationalspieler zu dem Zeitpunkt und mit dem BBL-Kader dabei. Deswegen hat sich dann eigentlich relativ schnell herausgestellt, dass ich dann nach dem Fachabitur ins Profidasein einsteigen konnte.
Die Jahre 2010 bis 2013 mit den vier Meisterschaften in Folge. Wir hatten in der letzten Ausgabe Tono Gavel. Und ich habe ihn gefragt, ob diese Jahre nicht nur seine erfolgreichsten, sondern auch seine schönsten waren. Und er hat gesagt, ja. Und er hat Namen genannt dieser Mannschaft, die für ihn besonders wichtig waren. Unter anderem deinen, und zwar ganz früh. Ist das für dich genauso? Waren das für dich auch nicht nur die erfolgreichsten, sondern auch die schönsten Jahre? Und wenn ja, was hat diese Mannschaft ausgemacht, sportlich sowohl als auch menschlich?
Also auf jeden Fall war es für mich eine ganz, ganz besondere Zeit, weil für mich war das damals unvorstellbar, als Bamberger selber mal auf dem Feld zu stehen und Meisterschaften zu feiern. Die erste Meisterschaft 2007, beziehungsweise die erste war ja 5, da war ich noch Fan, und 2007 stand ich im Endeffekt noch in den Zuschauerrängen und habe die Mannschaft von da beobachtet und konnte mir dann nie selber ausmalen, mal die Meisterschale in der Halle in die Lüfte zu strecken. Und es war einfach was ganz Besonderes. Und klar, da waren dann Charaktere wie jetzt auch Anton, von dem ich natürlich auch viel lernen konnte, weil er einfach auch ein extrem harter Arbeiter war. Ich habe auch viel Zeit mit ihm außerhalb vom Feld verbracht. Er hat mir dann erzählt, es ist extrem wichtig, auch Spiele im Fernsehen zu gucken, weil du auch da extrem viel mitnimmst. Und dann haben wir oft zusammen Euroleague geguckt damals. Charaktere auch wie Predrag Šupo zum Beispiel, der sehr erfahren war. Auch Casey Jacobs mit seiner Erfahrung, die er einfach mitgebracht hat, wie man eine Mannschaft auch anführt. Und ja, es waren einfach Charakter dabei, die sich gut verstanden haben, auch außerhalb des Feldes hatten wir eine gute Zeit zusammen. Und denke, es ist auch extrem wichtig, dass so eine, heutzutage nennt man ja, diese Teamchemie in der Mannschaft hat. Und auch braucht, um erfolgreich zu sein.
Jetzt hat sich der Basketball natürlich sehr weiterentwickelt. Ich habe in dieser Zeit ja auch gegen Bamberg gecoacht und in so manchem Halbfinale den Kürzeren gegen euch gezogen. Jetzt seid ihr 2023 mit Bonn Champions League-Sieger geworden. Eure beste Bamberger Mannschaft aus meiner Sicht war die 2011-2012 mit PJ Tucker. Wenn du diese zwei Mannschaften, du nickst, also. Das sehen jetzt unsere Hörer nicht. Würdest du auch sagen, dass das eure beste war? Und wenn ja, wie würde diese Mannschaft von damals heute gegen die Bonner Mannschaft, mit der du jetzt die Champions League gewonnen hast, aussehen?
Also die Mannschaft ist für mich auf jeden Fall eine der besten Mannschaften, weil wir hatten da Spieler dabei, wo du dir heute denkst, okay, wow, das sind ja auch noch Namen wie Brian Roberts, Tibor Pleiss, Casey Jacobson, Julius Jenkins, Marcus Slaughter war, glaube ich, auch noch dabei zu dem Zeitpunkt. Das waren ja auch alle Spieler, die einfach auch eine Spieler, die eine Karriere hingelegt haben. Ich glaube einfach, dass wir auch die mit der Mannschaft von damals, würde ich sagen, ohne jetzt irgendjemanden zu nahe zu treten, auch die Mannschaft von 2023 aus Bonn, auch, ja, würden wir auch gewinnen, würde ich schon sagen. Weil auch die Flexibilität, die PJ damals hatte, und mit zusammen mit Predrag Šupo auf dem Feld, kann ich mich daran erinnern, dass einfach keine Mannschaft eine Idee hatte, wie man die zwei dann in Kombination verteidigen sollte. Und ja, das war was ganz Besonderes. Wo ich dann auch, oder wo wir auch viel drüber diskutiert haben, war dann später die Mannschaft mit Wanamaker, Cousin, Brian Miller, wie die Mannschaft gegen die von PJ Tucker und Co. ausgesehen
Darius
hätte.
Müller meinst du? Darius
Darius
Müller.
Miller, genau.
Genau.
Wie da das Battle gewesen wäre, wo dann auch noch Daniel Theis und Elias Harris dabei wären. Das war für uns so der Vergleich, so wer würde zu dem Zeitpunkt dann gewinnen.
Und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen?
Also ich glaube immer noch, dass die Mannschaft damals um PJ Tucker gewonnen hätte. Andere Leute sind anderer Meinung. Also würde mich vielleicht auch mal interessieren, was du darüber denken würdest, welche Mannschaft du da vorne sehen würdest.
Also, wie gesagt, eure 11-12er Mannschaft, da habt ihr uns im Halbfinale ja 3-0 weggehauen. Im Jahr davor sind wir gegen eure 5 Spiele gekommen. Ja,
Ja.
aber diese Wanamaker-Cousin-Miller-Mannschaft war auch schon verdammt stark. Also muss ich sagen. Aber man muss auch natürlich sagen, deswegen habe ich auch mit Tucker angefangen, der war das größte Problem, weil er einfach, als er in die Saison kam, den Ball nicht geworfen hat oder nicht werfen konnte. Und dann mit Stefan Weißenböck sich in der Saison ja noch wirklich so entwickelt hat, dass er zum Saisonende, glaube ich, hoch in den 40 den Dreier getroffen hat. Und für den hätte auch diese Wanamaker-Mannschaft erstmal ein Matchup finden müssen, glaube ich.
Ja, eben.
Schweres Thema. Aber jetzt sind wir ja schon mit dieser Wanamaker-Mannschaft bei Trinchieri. Im ersten Jahr unter Trinchieri warst du noch dabei und hast deine 5. Meisterschaft gewonnen. Und dann war Ende für dich in Bamberg. Warst du enttäuscht, verletzt, sauer darüber?
Ja, definitiv, weil ich glaube, es nicht fair war, wie ich da im Endeffekt behandelt wurde. Ich war im ersten Jahr war ich ja noch Co-Kapitän neben Brad Wanamaker. Und dann wird mir zum Ende der Saison gesagt, sie planen nicht mit mir. Ich bin 11., 12., vielleicht sogar 13. Mann. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe mir dann gesagt, okay, ich probiere es, ich beiße die Zähne zusammen, probiere mich da reinzukämpfen. Aber ich habe einfach nie die Chance bekommen, mich da zu beweisen und war zu dem Zeitpunkt natürlich enttäuscht gewesen. Und für mich kam dann im Endeffekt nur der einzige und richtige Schritt, dann die Mannschaft zu verlassen.
Du hast dann zwei Spielzeiten mit jeweils einer Saison in Gießen und Ulm gemacht, bevor es dann 4 Jahre nach Oldenburg ging. Waren Gießen und Ulm einfach nur Intermezzi oder war das auch irgendwo ein bisschen mehr und etwas, was dich vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise vorangebracht hat?
Also ich würde sagen, es wären keine Intermezzi. Ich meine, natürlich der Schritt nach Gießen, die gerade in die Liga aufgestiegen sind, war für mich ein Zeichen oder war für mich eine Situation, wo ich sage, okay, ich kann mich da beweisen, dass ich mehr Qualitäten habe, als nur in der Ecke zu stehen, Dreier zu werfen und zu verteidigen. Und so war es dann im Endeffekt auch. Wir sind mit der Gießener Mannschaft am letzten Spieltag im Endeffekt an den Playoffs vorbeigerutscht, haben das letzte Saisonspiel nach Overtime in Berlin verloren. Hätten wir das Spiel gewonnen, wären wir noch in die Playoffs gekommen. Und das war einfach für mich ein Jahr, wo ich mich beweisen konnte, den Leuten zeigen konnte, dass mehr in mir steckt. Und dann der Wechsel nach Ulm war für mich gut und ich wäre auch gerne noch länger in Ulm geblieben. Und nach der Saison das Gespräch mit Thorsten Leibenhardt war auch so, dass er zu mir gesagt hat, dass ich die Erwartungen, die sie an mir hatten, erfüllt, wenn ich sogar übertroffen hatte, weil ich ja dann auch eine Zeit lang auf der Eins gespielt habe, als Per verletzt war. Und sie aber dann auch anderweitig planen wollten und mit Akpina dann im Endeffekt geplant haben. Und so war für mich dann nur der nächste Schritt im Prinzip dann nach Oldenburg zu gehen.
Oldenburg, ein Oberfranke in Norddeutschland. Wie überlebt man da?
Ja, ich muss ja sagen, dass meine Frau auch aus Niedersachsen kommt. Deswegen bin ich dann schon ein bisschen gebrieft worden. Aber ich denke, nein, ich bin im Endeffekt ein Typ, der schon immer sehr anpassungsfähig ist und habe mich auch da gut zurechtgefunden.
Das ist eigentlich schwierig, wenn man bei einem Verein war, wo man nur Erfolge feiert. Und dann auf einmal woanders spielt, Gießen, Ulm, Oldenburg, wo es dann, wo jedes Spiel, jeder Sieg erarbeitet werden muss, wo es dann eben nicht darum geht, Meister zu werden, Pokale zu holen?
Nee, ich meine, da hast du ja trotzdem einen Ehrgeiz und willst probieren, jedes Spiel zu gewinnen. Ich meine, wenn es bei mir anders wäre, dann müsste ich den Job wechseln. Ich bin ein ehrgeiziger Typ. Ich will natürlich so viele Spiele wie möglich gewinnen. Und ich meine, man hat es jetzt gesehen, auch mit Bonn, dass man immer wieder auch eine Überraschung schaffen kann und auch die großen Mannschaften, wo man vermeintlich denkt, sie sind die Favoriten, ärgern kann oder sogar vielleicht stürzen kann.
Aber es gibt ja auch eben die Sportler, die mal was gewonnen haben und dann sich zurücklehnen und sagen, jetzt habe ich es mal gewonnen. Du hast es ja erlebt, ihr habt ja dann auch immer weitergemacht. Bist du einer, der dann gierig auf Titel geworden ist, der das einfach auch geil findet, nochmal einen Titel zu holen, nochmal einen Titel zu holen? Oder ist das im Endeffekt für dich in deiner sportlichen Karriere gar nicht so die Priorität Nummer eins?
Ja, natürlich gehört es dazu. Ich meine, du bist ein Sportler, um Titel zu gewinnen. In der einen Sportart geht es natürlich ein bisschen leichter, in der anderen ein bisschen schwerer. Wenn du in eine gute Mannschaft kommst, fällt es dir natürlich auch leichter, Titel zu gewinnen. Dann ist es natürlich auch umso schöner, wenn du vielleicht in einer Mannschaft bist, wo keiner damit rechnet, dass du einen Titel gewinnst und gewinnst dann einen, so wie jetzt letzte Saison mit Bonn, wo wir im Endeffekt kurz davor standen, ja zwei zu gewinnen. Aber klar, ich meine, wie Stefan vorhin gesagt hat, ich bin ein Spieler, der immer alles für die Mannschaft gibt, der immer 100% sich in den Dienst der Mannschaft stellt und probiert erfolgreich wie möglich mit der Mannschaft zu sein.
Wenn du deine Biografie schreibst, was steht dann als Überschrift über 4 Jahre Oldenburg?
Im Endeffekt auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich denke, wir waren insgesamt auch erfolgreich. Eine gewisse Überschrift kann ich dir jetzt im Endeffekt eigentlich genau nennen.
Das
Ja, wie ich meine.
Grünkohl mit Pinkel wird nicht die Überschrift.
Ah, schmeckt auch ganz lecker, habe ich ein paar Mal gegessen. Selbst das habe ich probiert. Aber nee, wird nicht die Überschrift werden. Ja, eine genaue Überschrift würde ich jetzt schwer sagen, weil, oder kann ich schwer sagen, weil es auch eine extrem schöne Zeit war. Ich bin auch mit den Oldenburgern ja im Pokalfinale an Alba Berlin gescheitert. Wie so viele Jahre. Ich glaube, wir sind mit Oldenburg gefühlt jedes Halbfinale gegen Alba Berlin ausgeschieden. Also das war ein bisschen unser Angstgegner. Aber gut, so ist es im Sport manchmal.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit, einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TalkingBasketball-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
So, nach Oldenburg ging es dann nach Bonn. Jetzt mal die Frage, wie habt ihr es geschafft, ohne Spitzenetat eine absolute Spitzenmannschaft zu sein?
Ja, ich denke, da hat natürlich viel, hat Thomas Isel damit zu tun. Ich denke, er hat ein extrem gutes Händchen, ohne genaue Vorstellung, wie sein Typ Spieler oder seine Typ Spieler aussehen müssen, die in sein Konzept passen. Und ich denke, er hat jetzt wieder in den 2 Jahren in Bonn bewiesen, wie gut er das kann, dass er Charaktere einkauft, die sich wirklich hundertprozentig in den Dienst der Mannschaft stellen, die ihren eigenen Ego hinten anstellen. Und die bereit sind, wirklich tagtäglich hart im Training zu arbeiten und das dann am Wochenende oder auch dann mit der Champions League-Woche fällt.
Was traust du ihm zu? Er macht jetzt den nächsten Schritt nach Paris, ein sehr ambitioniertes Programm. Ist er jemand, der einer der Top-Coaches in Europa werden kann? Ich meine, du hast ja auch Euroleague gespielt, du kannst das ja beurteilen.
Gehakt, meine Hand im Kopf. Du kannst dich wiederholen.
Los nochmal, Stefan.
Ja, die Frage war, ich wiederhole nochmal die Frage. Okay.
Ja, sehr nett von dir.
Ja, mache ich gerne. Was traust du Thomas Isalo zu? Kann er in Europa in der Trainergilde an die absolute Spitze? Du kannst das ja ein Stück weit beurteilen, weil du selbst auch in der Euroleague als Spieler aktiv warst.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich denke, wie jeder andere, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Es wird interessant zu sehen, ob sein Spielstil auch in der Euroleague oder jetzt dann natürlich auch im Eurocup angenommen wird. Er sucht natürlich immer Spieler, die wirklich jeden Tag im Training volle Effort zeigen und jeden Tag competen. Und stellt sich natürlich immer die Frage, ob jeder Spielertyp auf dem hohen Niveau das auch zu 100% macht. Und wir werden sehen, er hat natürlich die Qualitäten, Trainer auf dem Level zu sein. Aber die Frage muss natürlich auch sein, ob er sich ein bisschen anpassen muss oder ob er komplett seinen Stil da durchziehen kann.
Ist er für euch Spieler auch ziemlich anstrengend gewesen? Er hat natürlich Erfolg, aber er fordert ja auch viel.
Alle Spiele, die darauf hatten, besser zu werden. Er ist sehr detailliert, was das Training angeht. Und ich denke, das hat man dann natürlich auf den Spielen oder am Spielfeld auch gesehen, dass wir da wirklich als Einheit agieren und dass er uns da auch in den Hintern tritt im Training, sich positiv auch aufs Spiel ausgewirkt hat. Und deswegen denke ich, war das okay, wie er uns da auch im Training behandelt hat.
Wann hat die Mannschaft gemerkt, ey, wir können diesen Pott holen, diese Champions League?
Ja, im Endeffekt erst nachdem wir das Halbfinale gewonnen hatten. Wir sind natürlich ein bisschen als Underdog dann nach Malaga gefahren. Jeder hat vor dem Turnier erwartet, dass es ein spanisches Finale geben wird. Und als dann natürlich dann auch Jerusalem Teneriffa schlägt und wir Malaga, war für uns natürlich die Zielrichtung klar und deutlich, dass wir auf Titelgewinn spielen werden und war natürlich dann überglücklich, dass es geklappt hat.
Müssen wir natürlich da in diesem Zusammenhang auch über dich reden. Nach nicht mal 2 Minuten im Halbfinale Rückenverletzung, damit raus für das Halbfinale, für das Finale der Champions League und komplett für die BBL Playoffs als Kapitän. Wie hast du das verdaut?
Ja, es war natürlich extrem schmerzhaft für mich. Mir sind auch nach dem Sieg im Halbfinale natürlich die Tränen gerollt, weil ich natürlich zum einen glücklich war, dass wir es geschafft haben und zum anderen enttäuscht war, dass ich der Mannschaft nicht mehr helfen konnte. Aber ich habe dann viel Unterstützung auch von meiner Familie, von meinen Mitspielern und auch von meinem Physio bekommen, die positiv auf mich eingeredet haben und gesagt haben, es bringt jetzt nichts in Selbstmitleid zu verfallen. Wir haben noch ein Finale vor uns, oder dann eben die Playoffs und dass ich trotzdem der Mannschaft beistehen soll und auch das machen soll, was ich die komplette Saison über schon gemacht habe, mit den Spielern reden, positiv unterstützen und das habe ich im Endeffekt dann bestmöglich probiert zu machen bis zum Ende der Saison.
Was bedeutet dann dieser Titel für dich?
Ja, bedeutet natürlich auch viel für mich. Ich habe mir natürlich am Anfang bisschen Gedanken gemacht, so ist er jetzt genauso viel wert für mich, als wenn ich beim Titel mitgespielt habe. Aber mir wurde dann gleich von sämtlichen Seiten gesagt, natürlich, weil ich habe im Endeffekt die komplette reguläre Saison, also die normalen Spiele in der Champions League gespielt. Und nur weil ich jetzt nicht im Finale dabei war, warum soll der Titel dann weniger Bedeutung für mich haben? Und ich habe das dann auch schneller für mich selbst erkannt, dass es dann wirklich so ist und der Titel bedeutet mir natürlich was auch was Besonderes, weil er im Endeffekt ein internationaler Titel mir auch noch in meiner Sammlung gefehlt hat.
Stichwort international, national. Wäre Bonn mit einem gesunden Carsten Tadda auch deutscher Meister geworden?
Definitiv. Also da sage ich definitiv. Uns hat natürlich auch dann noch die Strafe von Michael Kestens extrem wehgetan. Ich denke, allein schon mit ihm hätte es einen großen Unterschied gemacht, weil es seine Strafe natürlich dann auch in unserer Rotation, was auf den großen Positionen angeht, einiges durcheinander gebracht hat. Aber mit kompletten Kader hätten wir auf jeden Fall die Meisterschaft gewonnen.
Ist denn dein Saisonfazit trotz der großen Erfolge dann eher so ein bisschen bittersweet?
Ja, definitiv, weil ich eine überragende Saison wir gespielt haben und wir auch am Ende des Tages auch verdient hätten, die Meisterschaft zu bekommen, speziell weil wir alles gemacht haben und auch geschafft haben, um auch im Halbfinale Berlin oder München aus dem Weg zu gehen. Dass natürlich dann Ulm so ins Rollen kommt, damit hat keiner gerechnet. Im Halbfinale München-Ulm habe ich dann gesagt, am liebsten würde ich jetzt die Bayern spielen, weil die Ulmer so Aufwind hatten und so eine Qualität dann in den Playoffs aufs Feld gebracht haben, dass sie dann natürlich auch für uns schwer zu stoppen waren.
Auch da wieder eine Frage für so einen Außenstehenden. Der letzte Tag in Bonn, man hat einen Erfolg zusammen gefeiert, man hat fast noch den zweiten großen Erfolg gefeiert und man weiß eigentlich, Stichwort Basketball, immer eine große Fluktuation bei Clubs. Wir werden nie wieder so zusammen sein. Wie geht man da auseinander? Weil das Bonner Team wird nie wieder so sein, wie es gewesen ist. Wir wissen ja auch, einige gehen wohl mit Thomas Isalo mit nach Paris. Aber trotzdem, das ist ja Wahnsinn, was dann passiert. Du gehst weg. Wie geht man da auseinander?
Ja, man geht natürlich mit einem traurigen Auge ein bisschen auseinander, aber ich denke, der ganze Erfolg schweißt uns zusammen. Allein dieser Titelgewinn der Champions League schweißt uns zusammen. Wenn wir vielleicht in 10 Jahren von den Bonnern eingeladen werden, um alle wiederzukommen und wieder sehen und uns in die Arme nehmen können, wissen wir, dass der Titel uns für immer zusammenschweißen wird. Der wird uns allen im Gedächtnis bleiben und natürlich ist man enttäuscht, aber ich denke, es ist einfach unser Business, dass nach einigen Jahren die Spieler in sämtliche Himmelsrichtungen gehen. Und deswegen ist das für uns dann in der Art und Weise schon irgendwie auch ein Business. Aber wie gesagt, der Titel wird uns immer zusammenschweißen und wird uns immer in Erinnerung bleiben.
War für dich ein möglicher Verbleib in Bonn überhaupt ein Thema?
Ja, definitiv. Ich meine, wenn die Gespräche mit Bamberg nicht auf Anhieb so positiv gelaufen werden, wäre es natürlich für mich ein Gedanke gewesen, noch ein Jahr in Bonn zu bleiben, weil ich einfach eine Wertschätzung bekommen habe, die ich so noch nie erlebt hatte. Ich war dort der Kapitän, was ich davor auch noch nie war, und habe mich dort auch extrem willkommen und wie gesagt, gewertschätzt gefühlt.
Die Entscheidung für Bamberg, zu wie viel Prozent familiär bedingt und zu wie viel Prozent sportlich?
Ich glaube, da schieße ich mir jetzt selbst im Bein, wenn ich da eine Prozentzahl nennen werde. Aber meine Familie hat natürlich einen großen Teil dazu beigetragen. Aber wie gesagt, es war einfach das Zusammenspiel aus der richtige Vertrag und sowieso Familie, weil auch einfach diese anderthalb Jahre, die ich jetzt alleine in Bonn war, mich gemerkt habe, wie sehr ich sie vermisse, wie sehr mich auch mein Sohn vermisst. Und wie ihr alle wisst oder wie die Leute wissen, die Kinder haben, Zeit kann man sich nicht kaufen. Kinder wachsen viel zu schnell und auch ich habe jetzt ein komplettes Schuljahr fast verpasst von ihm und das kann ich mir nicht wiederholen und da hat die Familie deswegen schon eine große Rolle gespielt.
Du könntest das schon wiederholen, dein Sohn hat wahrscheinlich keinen Bock, das Schuljahr zu wiederholen.
Nee, muss er auch nicht. Ich glaube, es wäre schlimm, wenn man sagt, er wiederholt die erste Klasse.
Genau, Papa war nicht da, macht das nochmal.
Ja, genau. Aber er ist ja trotzdem ja älter geworden.
Hast du dich schon an den neuen Namen des Clubs gewöhnt?
Du, das ist mir prinzipiell egal. Ich meine, das ist eine Sache, wo sich die Fans jetzt wahrscheinlich drüber aufregen werden, dass der Name so entschieden wurde. Für mich kommt es am Ende des Tages drauf, dass ich wieder die Ehre habe, das Bamberger Trikot überwerfen zu können. Was da jetzt für Name hinten draufsteht, ob da jetzt Baskets oder sonst wer Bamberg dann draufsteht. Bamberg wird ja sowieso draufstehen. Aber der Zusatz ist mir eigentlich relativ egal und ich glaube, der wird sich auch in ein paar Monaten die Fangesellschaft der Bamberger dann auch daran gewöhnen.
Sind wir doch ein bisschen auch im Sportjournalistischen. Eigentlich wollen wir viel über dich lernen, aber vielleicht passt das ja trotzdem. Es gibt ja dann auch viele, die sich Sorgen machen um den Standort. Auch so ein Senkfelder kann nicht bleiben, geht dann. Neuer Name, der Investor ist mehr oder weniger weg. Ist die Angst berechtigt von den Fans? Oder ist es auch jetzt gerade eine Herausforderung, dann zu zeigen, hey, das wird schon laufen?
Ich denke, dass einfach in den nächsten Jahren wieder was aufgebaut werden muss, was damals zu Anfangszeiten von Bamberg aufgebaut wurde. Du hast hier im Endeffekt eine Stadt mit rund 80.000 Einwohnern, wo jetzt nicht unbedingt die größten Sponsoren ihren Sitz haben. Und dann musst du einfach wieder was Weitflächiges aufbauen, diese Last auf mehrere Schultern verteilen. Die letzten Jahre lag halt im Endeffekt alles auf der Firma Brose. Und dann ist es natürlich schwer, wenn so eine Firma aussteigt oder ihr Sponsoring zurückzieht, dass man da dann irgendwie ins Straucheln kommt. Und deswegen denke ich, ist die Aufgabe jetzt des Vereins, die Zeit zu nutzen, die gerade da ist, um einfach dieses ganze Konstrukt wieder weitflächiger aufzubauen. Vielleicht wieder Sponsoren von damals zurück ins Boot zu holen, um diesen Kahn wieder in ruhige Gewässer zu bringen.
Aber die werden sicherlich auch viel auf dich setzen, ne? Du Identifikationsfigur, wiederkommender Bamberger Sohn, Kapitän, viel Erfahrung. Da zählen viele auf dich wahrscheinlich.
Also Kapitän weiß ich nicht, da weißt du wahrscheinlich mehr als ich. Ja, aber ja, na klar, ich meine, ich bin jetzt auch da wieder zurückgekommen, um dem Verein einfach wieder zu helfen, wieder ein bisschen Euphorie auch wieder in die Stadt zu bekommen, dass die Leute wieder mehr über den Bamberger Basketball reden und sag den Leuten aber auch, ich bin jetzt nicht der Messias, der jetzt irgendwie außergewöhnliche sportliche Leistungen aufs Feld bringt. Ich kann das aufs Feld bringen, was ich auch jetzt die letzten Jahre in Bonn gebracht habe und dazu meine menschliche Qualität, mich wieder in der Stadt blicken zu lassen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass dadurch, dass du so eine kleine Stadt bist, dass einfach auch die Mannschaft sich öfters mal irgendwo blicken lässt, damit die Fans sich auch vielleicht mit unterhalten können, hier und da mal ein Foto machen können. Dass, wie gesagt, einfach wieder diese Euphorie in die Stadt kommt, wie es vielleicht damals ein bisschen war.
Du hast die Fans erwähnt. Du hast in der Pressemitteilung des Vereins zu deiner Rückkehr ja auch erstmal was gerade gerückt. Ne? Mit von wegen, wer dir am Po vorbeigeht und wer nicht. Denkst du, das ist damit jetzt alles gut und erledigt? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, ich meine, mehr als mich da jetzt in der Hinsicht entschuldigen kann ich nicht. Ich meine, für mich war die Frage im Endeffekt auch ein bisschen schwer zu stellen. Ich komme mit meiner Bonner Mannschaft nach Bamberg. Da mache ich mir natürlich jetzt nicht viele große Gedanken um die Bamberger Mannschaft. Ich habe vielleicht einfach nur ein bisschen die falsche Wortwahl genutzt. Das war vielleicht ein bisschen scharf. Aber im Endeffekt, was soll ich machen? Ich bin Spieler einer anderen Mannschaft und wenn die Mannschaft, die da zu dem Zeitpunkt da war, es nicht die schafft, die Playoffs zu erreichen, habe ich am Endeffekt nichts mit zu tun. Natürlich ist es traurig als Bamberger, das so zu sehen, aber es hat sich im Endeffekt über die letzten Jahre schon ein bisschen hin entwickelt, dass alles ein bisschen nach unten gegangen ist und vielleicht war das jetzt einfach mal ein Moment, um das ganze Ding wieder ein bisschen wachzurütteln, um da jetzt nochmal einen besseren Neuaufbau zu starten, um jetzt langfristig wieder was aufzubauen.
Du wirst
Du.
35 im November, aber wir wissen, es gibt ja auch BBL-Spieler, die durchaus über 40 noch aktiv sind oder waren. Du hast gesagt, gute Gespräche hast du geführt mit den Bambergern. Heißt das, dass du dort auch deine Karriere beenden willst oder habt ihr auch schon über mögliche Sachen nach deiner Spielerkarriere besprochen?
Damit, so weit möchte ich eigentlich gar nicht noch blicken. Ich meine, ich habe jetzt erstmal noch 2 Jahre Basketballkarriere vor mir. Wenn danach der Verein sagt, ich soll noch weiter Basketball spielen und mein Körper sagt, das ist in Ordnung, bin ich nicht davon abgeneigt. Und was dann nach der Basketballkarriere kommt, denke ich, wird dann so im Laufe der nächsten 1, 2 Jahre dann eben zur Debatte kommen. Und dann werden wir sehen, ob der Verein mir da irgendwas anbietet. Und wenn nicht, dann muss ich mich dann anderweitig umschauen.
Jetzt hat Olli nach vorne geschaut. Ich würde gerne nochmal zurückschauen, weil einen Bereich haben wir noch gar nicht abgedeckt, Nationalmannschaft. Welche von deinen Europameisterschaften, die du gespielt hast, war die schönste? An welche denkst du am liebsten zurück?
Auch wenn sie nicht so erfolgreich war, war für mich die schönste, die mit Dirk Nowitzki, die letzte, ich glaube, es war 2015,
15 war es.
ja, genau, in Berlin, weil das einfach ein Moment war, den ich nie vergessen werde, gemeinsam mit Dirk Nowitzki auf dem Feld zu stehen. Ich denke, da können nicht viele von sich behaupten. Aber wie gesagt, auch wenn sie nicht erfolgreich war, war das eins meiner schönsten Momente. Und die erfolgreichste war die, weiß schon gar nicht mehr, welche das war, wo wir dieses Vorrundenturnier in Israel hatten und danach es in der Türkei weiterging mit Chris Fleming.
Ja, das müsste 17 gewesen sein, oder? 2 Jahre später, oder?
Könnte sein, ja,
War das
genau. Also die
19? 17 müsste das gewesen sein, ja.
17, glaube ich auch, ja. Das war im Endeffekt dann die schönste oder erfolgreichste Europameisterschaft für mich. Genau.
So, Olli hat am Anfang schon über das Thema Essen gesprochen. Wir reden aber natürlich auch noch über andere Dinge wie Musikgeschmack, Filmgeschmack, ob du gerne liest und so weiter. Also so ein bisschen der Carsten Tadda abseits vom Basketballfeld. Wir wissen, du bist ein Familienmensch. Abseits der Familie, womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit, ja, jetzt im Sommer zum Beispiel, wenn es mir gut gehen würde, würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen aufs Rennrad setzen und hier ein bisschen durch die hügelige Landschaft fahren oder einen Tennisschläger in die Hand nehmen und ein bisschen Tennis spielen. Und wenn ich ein bisschen Zeit habe, mich dann heim aufs Sofa setzen, einfach ein bisschen ja, Netflix schauen. Aber am Ende des Tages ist natürlich viel Zeit, die ich mit meinem Sohn verbringe. Heute habe ich ihn zum Beispiel zum Basketballtraining gefahren. Also solche stehen einmal dran.
Also er spielt schon Basketball. Nicht mit seinem Kuschelball, sondern tatsächlich richtig. Der Sohnemann, der spielt tatsächlich auch Basketball und nicht mit seinem Kuschelball, sondern tatsächlich mit dem richtigen Ball.
Er spielt Basketball, aber spielt auch Training, also im Endeffekt meine Fußstapfen. Aber ja, Wir lassen ihn das machen, auf was er Lust hat. Und momentan gefällt ihm Fußball und Basketball noch, denke ich, am besten.
Jetzt hast du gesagt, wenn es dir besser ginge, wirst du auf dem Rennrad sitzen. Wie ist es denn mit deinem Rücken? Wie läuft die Reha? Wirst du zum Vorbereitungsstart ready to go sein oder wirst du eher ein bisschen später einsteigen müssen?
Also momentan der Plan läuft eigentlich ganz gut. Den Rücken geht's gut. Wir können in der Reha eigentlich fast täglich die Intensität steigern. Habe heute erst mit meiner Ärztin aus Köln kurz getextet, wie es ausschaut mit Joggen gehen und leichten Sprüngen. Da hat sie mir das grüne Licht gegeben und denke dann in 2 Wochen kann ich wieder leichtes Basketballtraining beginnen und dann habe ich ja im Endeffekt nochmal einen kompletten Monat, um mich dann fit zu machen für die Vorbereitung. Deswegen steht momentan schon der Plan so, dass ich regulär in die Saisonvorbereitung starten kann.
Ja, das klingt doch gut.
Stefan hat es schon angedeutet eben, wir wissen noch zu wenig. Du hast eben gesagt, du guckst ab und zu Netflix. Was guckst du denn da? Hast du einen Tipp für unsere Hörer?
Also ich bin ehrlich gesagt, ich bin da kunterbunt, was mir manchmal die Top Ten da ein bisschen vorschlägt. Aber meistens sind schon so eher in die Action-Richtung oder auch Fantasy-Geschichten. Ich meine, jeder wird Game of Thrones geguckt haben. Da bin ich eigentlich komplett offen und sehr variabel, immer nach Lust und Laune. Auch manchmal schaue ich auch und höre nach der zweiten Folge wieder auf, weil es mir nicht gefällt. Auch so Criminals-Geschichten, was viel mit Polizei oder Gefängnissen zu tun hat. Aber wie gesagt, bin ich eigentlich offen für alles. Und wenn meine Frau bei mir ist, dann auch gerne mal ein bisschen was
Romantik.
Romantisches.
Okay,
Was mit Musik? Kannst du ein Instrument? Ja, welches? Und welche Musik hörst du ganz gerne?
also nein, ich kann kein Instrument. Ich hatte zwar früher mal eine Gitarre angefangen, aber das habe ich dann auch nach dem ersten Kurs schon wieder sein gelassen. Und Musikgeschmack ist eigentlich echt von A bis Z alles. Von Hip-Hop natürlich, R&B, auch mal deutschen Hip-Hop. Dann noch ein bisschen Reggaeton. Also da ist wirklich alles mit momentan mit dabei.
Über Essen haben wir geredet. Liest du gerne? Hast du einen Buchtipp?
Ich muss eher ehrlich sagen, ich bin ein bisschen Lesebanause. Ich wünschte mir, ich würde öfters lesen und da ein bisschen mehr die Zeit nutzen, aber ich habe zwar oft bei Auswärtsfahrten ein Buch dabei, aber dann gewinnt doch eher das iPad oder das Handy. Deswegen muss ich ehrlich gestehen, bin ich ein kleiner Lesebanause.
Ein Leseratte, schade.
Lieblingsmitspieler aller Zeiten.
Boah, das wird natürlich schwer, aber ich würde in der Hinsicht schon Anton Gavel nennen, weil wir einfach eine extrem coole Vergangenheit und natürlich auch erfolgreiche Vergangenheit hatten. Aber ich habe auch die letzten Jahre, jetzt auch letztes Jahr in Bonn natürlich Megatypen gehabt, mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Aber wenn ich es jetzt so über einen längeren Zeitraum hinweg gucke, würde ich schon Anton nennen.
Wir haben es
Die
gesagt, du
Frage, die
bist.
ich mal gerne stelle, bei 16 Jahren BBL gibt es da bestimmt eine Antwort. Bei so vielen Mitspielern, wer war denn für dich der verrückteste Mitspieler, wo du auch den Kopf geschüttelt hast und gesagt, Gottes Willen, was ist denn das für einer, der vielleicht so eine Macke hatte oder irgendwie sowas?
Boah, da muss ich echt langsam mal, müsste ich mal überlegen, aber ich musste fast sagen, dass ich eigentlich immer gute und anständige Jungs in meiner Mannschaft hatte. Den einzigen würde ich sagen, wo ein bisschen verrückt war, vielleicht mein Jahr in Oldenburg mit Jerry Blakes. Der hatte ein bisschen lustige Eigenschaften. Ich möchte auch jetzt gar nicht weiter ins Thema einsteigen. Da gibt es auf jeden Fall einige Geschichten, aber die behalte ich mal lieber für mich.
Okay.
Schade, schade.
Du bist einer der Top-Verteidiger der Liga über mehr als ein Jahrzehnt gewesen. Wer war der toughste Gegenspieler für dich? Gegen wen hast du am ungernsten verteidigt? Wer hat dir die meisten Probleme bereitet, ihn zu stoppen?
Ja, da kommt mir sofort ein Name in den Kopf, das ist Tyrese Rice. Der hatte Moves drauf, da war ich nach einem Crossover gefühlt einen Meter entfernt gewesen. Also der war für mich wirklich am gefühlt am schwersten zu verteidigen und aber auch über mehrere Jahre hinweg. Und der fällt mir da eigentlich als erstes ja, in den Sinn.
Ja, das waren auch schöne Duelle, wenn wir mit Tyrese gegen euch gespielt haben, muss ich sagen. Aber ja, das kann ich verstehen, weil wirklich, also so mit seinem Crossover, wenn er dann den Ball noch nach hinten gezogen hat und Separation kreiert hat. Das war schon tough.
Auf jeden Fall, sein Stepback zum Beispiel dann, seine Hesitations, Shotfake und wieder nach vorne. Also es war echt, und dann hat er wirklich noch ein Händchen, wenn er die ersten zwei getroffen hat, wo er dann wirklich schwer zu stoppen war.
16 Jahre BBL, ich habe es eben gesagt, da ist natürlich auch viel Routine, viel, was irgendwie schon mal war. Vorbereitung zum Beispiel geht ja dann auch wieder los, hast du auch schon ein paar Mal erlebt. Auf was freust du dich denn am meisten, wenn die neue Saison beginnt? Wenn der erste Spieltag da ist, worauf freust du dich am meisten?
Ja, im Endeffekt, dass das erste Spiel läuft, weil dann ist die Vorbereitung vorbei. Ich glaube, das ist so ein bisschen die stressigste oder anstrengendste Zeit der kompletten Saison. Und ja, dann freue ich mich einfach drauf, wieder die behält ihr ihren Namen in der Bros Arena vor unseren eigenen Fans zu spielen. Ich denke, ja, das erste Spiel wird was ganz Besonderes für mich und da freue ich mich dann am meisten drauf.
Wie gut bist du besser als ich vorbereitet auf die neue Saison? Wo ist euer erstes Spiel? Ich weiß, das weißt du es auch?
Ich weiß auch, das hat mir vorhin meine Frau gesagt, dass wir das erste in Vechta haben.
Weil sie wahrscheinlich wusste, dass ich diese Frage jetzt stellen würde.
Vielleicht.
Sie hat dich gut vorbereitet. Grüß sie ganz lieb.
Mache ich dann, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich darf in den hohen Norden fahren. Ja.
So, lieber Carsten Anselm, tada. Stündchen ist rum mit einem Champions-League-Sieger. Schön, dass es dir wieder besser geht. Das ist immer das Wichtigste, auch für den Sportler, dass man gesund bleibt, gesund ist und bleib auch weiter gesund, dass wir noch viele, viele Jahre Freude an deinen Leistungen haben. Und wie ist der Oberfranke, Stefan? Jetzt müssen wir ja die Frage wieder rausholen. Was sagst du denn da? Ist schon ganz in Ordnung, so ein Oberfranke, ne?
Das ist in Ordnung. Also ich könnte mir vorstellen, nicht mit dem Oberfranken per se, aber mit dem Oberfranken Carsten Tada in den Biergarten zu gehen und ein paar zu zischen.
Das ja, holen wir auf jeden Fall nach, weil wir müssen ja noch bei vier Rauchbier ankommen.
Ich wollte es gerade sagen.
Nee, nicht mit Rauchbier, Carsten. Ganz normal. No. Aber bitte kein Rauchbier.
Das müssen wir aber mal machen.
Schaffst du vier? Schaffst du vier Rauchbier?
Bestimmt.
Ja, bestimmt, sagst du jetzt so.
Guck mal, wenn ich fertig bin mit meiner Karriere, dann kommt ihr mal schön nach Bamberg, dann setzen wir uns auf den Spezikeller und dann können wir mal die vier Spezialrauchbier anpeilen.
Ja, wann soll denn das sein, wenn du in deiner Karriere fertig bist? In 5 Jahren oder was?
Naja, jetzt habe ich ja erstmal 2 Jahre unterschrieben. Danach Eben. Können wir uns ja nochmal unterhalten und dann schauen wir mal, was passiert.
Ich habe aber jetzt Durst, nicht in 2 Jahren.
Ja, das schaffst du schon noch.
Na gut.
Halten wir auf jeden Fall mal fest.
Alles klar, machen wir.
Also in unserem Buch, in dem Kochbuch, wo es eigentlich um Essen geht, werden wir dann irgendwie noch eine Seite machen, was das Rauchbier in Bamberg angeht. Müssen wir irgendwie noch auch Getränke da irgendwie reinpacken.
Ja. Ne? Das kann man ja dann zu einem Essen hinzufügen.
Absolut. Überleg du dir mal ein Rezept, was du dann da abdrucken lassen würdest, neben dem Rauchbier, ne? Vielleicht gibt es ja sogar auch Braten in Rauchbier. Manchmal werden die auch eingepinselt mit Bier oder sowas.
Mit Sicherheit, ja. Oder ja, wir erstellen einfach ein Bier neben eine deftige Mahlzeit.
Das ist sehr pragmatisch, aber gefällt mir.
Wobei, wir wissen doch, was Carsten beisteuert zum Kochbuch. Die Brotzeit.
Die Brotzeit.
Können wir machen. Die Brotzeit, genau.
Was gehört zu einer fränkischen Brotzeit auf jeden Fall dazu?
Naja, im Prinzip so ein bisschen Dosenfleisch, guter Käse, dann. Wenn ich jetzt sage, Wurst mit Musik, wird mich jeder wahrscheinlich erstmal anschauen und sagen, was das ist. Das ist im Prinzip die Fleischwurst im Essigsud.
Wie bei den Hessen Handkäse mit Musik.
Wahrscheinlich, genau. Den gibt es in den Käseball, gibt es ja dann bei uns auch. Also im Endeffekt solche Geschichten. Es gibt ja dann von Käseplatten über Wurstplatten, über eine gemischte, gibt es ja alle möglichen Sachen, die du da auf den Brauereigärten findest.
Aber nichts mit Nutella-Brot.
Nee, das gehört nicht
zu einer Brotzeit dazu. Schön deftig, dazu ein Bier. Ich krieg so richtig Appetit gerade drauf. Ne? Also,
auf ein Bier.
Auf ein Bier, auf ein Wurstbrot. Das ist schon was Feines, definitiv. So.
Definitiv.
Gehen wir schnell zum Kühlschrank, gucken mal, was ich da noch finde. Stefan muss ins Bett, ist schon nach 9. Und Carsten darf länger aufbleiben, denn er hat Urlaub. Und
will ja noch Netflix schauen.
Und muss noch Netflix schauen. Irgendwas läuft da.
Bestimmt, mal gucken. Wobei, wie gesagt, momentan habe ich keine Serie, die ich schaue. Deswegen muss ich mal gucken, mit was ich mich jetzt noch beschäftige.
Ist die Frau denn da? Da machst du einen Liebesfilm oder Romantik.
Ja, aber die muss momentan lernen. Die bereitet sich auf ihr Staatsexamen vor.
Okay.
Also die ist sehr beschäftigt gerade.
Okay. Staatsexamen als Lehrerin oder
Ja,
Juristin?
Grundschullehramt.
Sehr gut.
Dann
Sehr gut. Da
Grüße an die
brauchen wir
Dame
gute
und wir
Leute.
drücken die Daumen, dass das alles gut klappt. Dass,
Super, vielen Dank.
wenn du mal nicht mehr spielst, dass sie wenigstens einen vernünftigen Job hat und das Geld nach Hause bringt.
Ja, das ist der Plan.
Okay. Sehr gut.
In diesem Sinne auch Grüße an den Sohnemann, an den zukünftigen BBL-Profi, wahrscheinlich bald. Ne? Und wie gesagt, bleibt alle gesund. War schön mit dir, tolle Zeit. Genieß noch die freie Zeit, denn es geht mal wieder los. Und dann deine 5637. Vorbereitung, die soll dir auch
Ja,
reichen. Und wir sehen
macht
uns
sie
vielleicht
bestimmt.
irgendwann in irgendeiner Halle Deutschlands, möglicherweise in Vechta.
Vielleicht. Alles
Carsten,
klar.
lieben Dank
Euch
und
einen
ich sehe
schönen
dich im
Abend noch.
Biergarten. Ciao.
Ja, bis dann. Ciao.
Das war Folge 60 mit Carsten Anselm. Tada! Und das war Talking Basketball. Und Stefan, Folge 61 steht bestimmt schon vor der Tür.
Das wird die nächste. Wir gehen nicht von 60 auf 62.
Das machen wir nicht.
Nächstes machen wir nicht.
Alles Gute. Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.